Zu deiner Frage gerade eben, wir hatten ja Busy Bee, weißt du ja, ne? Und die haben alle sehr, sehr fleißig gearbeitet und ich bin jetzt müde. Aber war ein schöner Tag. Also so viele Menschen dabei zu sehen, wie ihr uns helft und so, das war schon wirklich auch sehr, sehr herzerwärmend. Wir haben heute wieder Frage und Antwort. Ja. Übrigens, einige von euch haben vielleicht gehört, dass ich Namasakan Hochwürden gesagt habe. Das darf ich sagen, das dürft ihr nicht, ne? Das ist der Bhante-Yasa. Wir kennen uns seit über 20 Jahren und da darf man auch schon mal
Witz machen.
Witz machen, genau. So. Eine Frage, auf die ich mich wirklich vorbereitet habe. Die brauche ich jetzt gar nicht zu beantworten, weil die Fragestellerin nicht mehr hier ist. Dumm gelaufen. Tja. Vielleicht kann ich mir das bis nächste Mal oder bis sie wiederkommt merken.
Kannst du ja trotzdem beantworten.
Ja, ich hatte Interesse.
Ja, aber wir haben ja auch noch andere Fragen, also die eventuell interessant sind und wo es auch was zu sagen gibt.
Ja, ich habe ja am Anfang schon gesagt, mich würde einfach mal interessieren, was die Tradition hier zu Übergang von Leben und Tod sagt, glaubt und für Rituale angesagt sind. Und vielleicht der zweite Teil der gleichen Frage. Es geht konkret um meine Mutter, die 96 wird, wie ich mich so innerlich vorbereiten kann auf dieses Loslassen und Begleiten.
Also einiges von dem, was ich zum ersten Teil als Antwort sagen würde, hast du auch schon gesagt, loslassen. Aber bevor wir dazu kommen, Traditionen. Also es gibt, wir sind ja Theravada-Traditionen und andere Traditionen haben andere Ideen darüber, was passiert. Das ist tatsächlich nicht bei allen gleich und diese Unterschiede ergeben sich aus der Anpassungsfähigkeit des Buddhismus. Also als die Lehre nach Tibet gekommen ist, ist sie auf eine Bön-Religion gestoßen und hat sich deswegen da anders entwickelt, als sie sich zum Beispiel in Thailand entwickelt hat. Was ähnlich ist bei allen diesen Traditionen, ist, dass anders umgegangen wird mit Tod und Sterben als bei uns. Leichter. Weil wir hier im Westen ziemlich, ja, das nicht wollen, das nicht akzeptieren wollen. Und in Asien, asiatischen Ländern, ist da eine viel größere Akzeptanz. Und das kommt natürlich überall, auch durch die Lehre Buddhas. Da, wo die gehört wurde, ist ganz klar ein Prinzip, wenn man geboren wird, dann kommt Alter, Krankheit und irgendwann, aber unausweichlich, kommt der Tod. Und da ist gar nicht so viel sich dagegen auflehnen in Theravada-Ländern oder ja, das ist, was ich hauptsächlich kenne, in Thailand. Ne? Da ist das, da gehört das viel mehr mit dazu. Da ist, was wir hier haben, dieses Tod verleugnen, keine Toten sehen oder den Sterbeprozess irgendwie abgeben oder so. Das gibt es da alles so gar nicht. So extrem wie hier. Ne? Da ist es vielmehr eine ganz natürliche Art oder eine ganz natürliche Sache, die passiert, weil man eben lebt. Und es geht auch da in gewisser Weise natürlich schon um die Überwindung von Tod, also um die Todlosigkeit, aber die ist komplett anders als bei uns. Bei uns wollen wir dann schön und immer jugendlich und immer Frischzellen und solche Sachen. Und da ist das Todlose Nibbana. Also dieses und da führt eben ein Weg hin zu diesem Nibbana, der sehr genau beschrieben ist und der seit vielen Jahren oder seit 2600 Jahren begangen wird. Und das prägt die ganze Kultur. Das prägt eben auch den Umgang, wie die Leute in Asien damit umgehen. Also so beim Sterbeprozess, so den erleben die nicht so dramatisch wie wir, ne? wie Westler. Also da wird mitunter auch dann gefeiert und das ist ein kulturelles und soziales Erlebnis, wenn da jemand stirbt. Und da kommt nicht nur die Familie zusammen, sondern da, wo ich gelebt habe, in dem Walddorf, da kam, wenn da jemand starb, immer das Dorf zusammen. Und die saßen, die haben alles stehen und liegen lassen und sind für 4 Tage oder so, sind die zusammengekommen und haben das durchgestanden gemeinsam, haben sich von den Menschen erzählt, haben sich um die Aufgaben gekümmert, die man machen muss, damit demjenigen, der stirbt oder der gestorben ist, ein würdiger Abgang gegeben wird. Und da hat jeder was zu tun. Und also das ist bei dem, was sie tun, dann singen die auch und lachen die auch. Das ist manchmal nicht wirklich wie so eine Beerdigung. Ne? Da kommt man im ersten Moment nicht zwangsläufig drauf, dass das so ist, dass da jetzt gerade jemand gestorben ist. Natürlich haben die nächsten Verwandten auch irgendwie eine Trauer. Ne? Aber im Gegensatz zu uns hier im Westen, wo es komisch ist, wenn wir nicht traurig sind, wo dann schon irgendwie jeder denkt, oh, was war denn bei denen los? Die ist ja gar nicht traurig, wenn der Mann stirbt oder so. Ne? Oder, oh, die Mutter ist gestorben und die weint nicht. Oder so, ne? Was ist da los? Was war da? Und in Asien ist es eher so, oder in Thailand ist es eher so, dass es unangenehm für einen ist, wenn man weint. Also da würde man sich deswegen gar nicht so darin ergehen oder darin gehen lassen, in diesem Gefühl. Also dass der Verlust gespürt wird, das auch, das ist ganz klar, das habe ich schon auch erlebt. Und diese Sachen, diese Unterschiede, dass die da eben viel leichter, viel fröhlicher und viel unbeschwerter mit umgehen, und dass es viel mehr zum Leben dazugehört, ist natürlich aus der Lehre Buddhas, ne? Weil da ist es ein großer Bestandteil. Tod ist eigentlich immer irgendwo, wie schon gesagt, gegenwärtig für Mönche und Nonnen. Da wird ganz oft Maranusati gemacht, Achtsamkeit auf den Tod oder Gedenken an den Tod. Da gibt es auch Sprüche, die man so morgens beim Anziehen sagen kann, wenn man dann so seinen Körper irgendwie reinigt oder kleidet, dass man dann bedenkt zum Beispiel, dieser Körper wird eines Tages so wie ein Holzblock einfach weggeschmissen. Und das ist eigentlich so eine tägliche Reflexion, ne? Und um da jetzt ein bisschen chronologisch vorzugehen, vielleicht, oder zumindest zu versuchen, der Buddha ist ja auf die Suche nach Nibbana und dem Todlosen gegangen, weil er die, wie heißen sie auf Deutsch, die vier himmlischen Boten gesehen hat, bevor er eben Asket wurde, ne? Die vier Götterboten, genau. Mhm. Und einer davon war eben, dass er einen Toten gesehen hat. Heißt, da geht die Geschichte, hat er vorher nicht gesehen, weil er so beschützt aufgewachsen ist. Und das hat ihn schon sehr, sehr erschüttert. Ne? Sonst wäre er ja nicht beim Ansehen dieser Götterboten weg. Und so ist das, glaube ich, auch wirklich zu einem zentralen Thema geworden. Also die ganzen Betrachtungen sind oft, oder Entscheidungen oder Gedankengänge sind oft viel mehr gerichtet auf, eben mit Aussicht auf den Tod. Da ist mir eingefallen ein Gespräch, was der Buddha mit dem König Pasenadi mal hatte. Da ist der, kommt der Pasenadi, kommt zum Buddha und fragt, ja, erzählt, kommt im Laufe des Tages und der Buddha fragt ihn, wo kommst du denn her, König Pasenadi? Und da sagt er, oh, ich komme gerade von Königstreffen und was Könige so machen und so Königsgeschäfte. Und dann fangen sie sich halt so zu unterhalten, ob eben diese Königsgeschäfte dies eigentlich wert sind. Und dann fragt der Buddha den König Pasenadi, wenn jetzt zu dir jemand käme aus dem Norden und aus dem Süden und aus dem Osten und aus dem Westen und würde dir erzählen, es kommen Berge aus diesen Himmelsrichtungen auf dich zu. Und die zermalmen alles, was in den Weg kommt. Und machen vor nichts Halt. Und die kommen immer näher, unausweichlich, was ja eine ziemliche Todesbedrohung auch ist. Vater, was würdest du dann tun? Und da sagt der König Pasenadi, der zu der Zeit auch schon länger Buddhas Nachfolger war, was anderes soll man da tun, als dem Dhamma folgen? Was soll man anderes tun, als das Dhamma leben? Also eigentlich, was soll man tun, außer Gutes praktizieren, außer die Brahma-Viharas zum Beispiel, liebende Güte, Mitgefühl, mit Freude und Gleichmut üben. Und das Vorbereiten, dass wenn diese Berge auf einen zukommen und einen zerquetschen, weil diese Berge eben Alter, Krankheit, Geburt, Alter, Krankheit, Tod sind. Ne? Wenn die so auf einen zukommen, was kann man da tun? Da kann man eben nur so gut wie man eben kann, versuchen, das Dhamma zu leben. Und das finde ich eigentlich eine ganz, ganz wichtige Antwort auf deine zweite Frage oder auf den zweiten Teil deiner Frage. Ne? Während wir hier ja im Westen dann immer denken, ja, oh weh, wenn das jetzt so auf mich zukommt, da will ich aber jetzt nochmal schnell die Sau rauslassen. Ne? Und das ist eben wirklich einer der größten Unterschiede zu dem buddhistischen Denken und zu dem westlichen Denken. Dass man eben sich besinnt auf das, was noch zu tun bleibt, auf dem Weg zum Nibbana, zum Todlosen, und das dann eben auch versucht zu verwirklichen. Ich kenne mich zum Beispiel überhaupt nicht, da kann ich dir gar nichts erzählen mit diesen Bardos und Zwischenwelten und so. Das sind tibetische Sachen, da habe ich mal was von gehört, da habe ich auch mal was von gelesen. Und da habe ich auch gehört, dass es da mal eben Zwischenwelten gibt, die wir, glaube ich, im Theravada eher als Peta, als Hungergeister bezeichnen würden. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das wirklich äquivalent ist, das Bardo mit den Petas. Bei uns im Theravada, egal was die anderen so lehren, ist ja der Prozess. Da liegt jemand oder da ist jemand dabei zu sterben. Und das ist im Prinzip nichts anderes als eine Einreihung von Momenten. Also, wenn du dir das vorstellst, zum Beispiel eine Schnur aus Fasern irgendwie, und da zieht man Perlen auf. Jede Perle ist ein bewusster Moment. Das andere, die Schnur, ist so das Unbewusste, was da so vor sich hinläuft, fließt. Und jeder bewusste Moment ist eine Perle, die draufkommt. Und dann ist der Sterbemoment eine Perle und der nächste Geburtsmoment die nächste Perle. Also es sind einfach Momente. Das eine hört da auf, das andere geht da weiter. Und alles andere, Zwischenwelten zum Beispiel, würden wir im Theravada auch eher dann als Geburten in einer Zwischenwelt oder in einer Geisterwelt oder in einer, was weiß ich, Welt bezeichnen, solange die auch dauern mag. Ob das für eine kurze Geburt als Eintagsfliege ist und dann der nächste als Deva oder so, oder äonenlang als Deva und dann irgendwie wieder mehr, weiß man ja nicht. Ne? Aber da gibt es eben im Theravada nicht diese Geschichten mit den Bardos, und da suchen oder so, sondern das würde auch als Vergehen hier und Erscheinen da und Vergehen da, Erscheinen dort und so weiter betrachtet werden. Und um das noch mehr aufzudröseln, diese eine Perle, der letzte Moment, wovon ich gesprochen habe, das kann man nochmal, also das sind Gedankenmomente, die man auch wieder aufdröseln kann, die im Abhidhamma, ich bin da auch kein Experte, aber die man eben auch in Gedankenmomente einteilen kann, wo dann erst eben der Kontakt stattfindet, der Todesmoment, und dann gibt es noch im normalen Gedankengang, gibt es, glaube ich, 3 Javana-Momente, das heißt so Entscheidungsmomente, was als nächstes passiert. Und im Tod oder im Moment des Todes gibt es das auch. Nicht so viele, glaube nur 1. Und da entscheidet sich aus der Theravada-Sicht viel von dem, was danach passiert. Deswegen ist es so wichtig, dass man dabei ist mit einem wohlwollenden Herzen, dass man da nicht am Bett sitzt bei dem sterbenden Menschen und da noch irgendwie Vorwürfe macht oder sowas. Und wenn da Angst ist bei den Leuten, dass man diese Angst versucht zu nehmen, weil das eben für den nächsten Schritt, für die nächste Perle oder für das nächste Sein einfach einen Unterschied macht, ob der letzte Gedanke Angst war oder Freude oder Ruhe oder so. So, dass eben dieses Zusammensein und dieses Feiern in der Nähe des Sterbenden, dieses Dasein und alle kommen und tüddeln und machen und sitzen drumrum und sind dann da, wenn es soweit ist. Und das hat dann auch eine ganz große Bedeutung für den Sterbenden, ne? Weil der liegt nicht irgendwo alleine im Krankenhaus. Die werden da viel häufiger nach Hause geschickt. Und die Familie ist dann wirklich da. Und die Freunde, die, weiß ich nicht, wie die das machen, aber die haben dann immer irgendwie Zeit. Die sind dann immer irgendwie alle da, ne? Den ganzen Tag oft. Und kochen dann zusammen, essen zusammen. Also, und was ich da erlebt habe eben in Thailand mit Sterbenden und den Zeremonien oder mit Sterbenden, den Toten und den Zeremonien, eben eklatant Leichtigkeit. Eine große Akzeptanz, dass es eben so ist. Die man auch dem Sterbenden dann mitgibt. Die auch der Sterbende, die ich begleiten durfte und genug verstehen konnte, da war immer eine totale Akzeptanz. Ja, es ist jetzt eben so, ne? Und teilweise wirklich unter fiesen Schmerzen so noch dieses Dasein und Wissen, man will das auch mit Würde vollenden. So, ne? Man will das mit Würde zu Ende bringen. Ne? Also ich habe da keinen erlebt, die sich dann irgendwie so bemitleidet oder gewunden hätten oder dagegen aufgebäumt hat, wie man das so bei uns vielmehr so auch mal mitkriegt. Ne? Sondern wirklich, ja, ist so, muss ich jetzt machen, ne? Muss ich jetzt auch mit Anstand irgendwie machen. Ne? Und das habe ich als unheimlich bereichernd empfunden. Zu sehen, mit der, weißt du, man kommt da so als Westler und lebt dann bei Leuten, die man so vielleicht als Hillbillies bezeichnen würde. Aber die sterben dann mit einer Würde und Größe. Da kannst du nur den Hut vorziehen. Ne? Da kann man... Ja, weiß ich gar nicht, wie ich das anders sagen soll. Das ist einfach unheimlich bereichernd gewesen für mich, das zu sehen, wie die das gemacht haben. Ne? Keine, also nicht alle konnten da lesen oder schreiben oder so, ne? Aber sterben konnten sie. Und ja.
Aber es macht doch wahrscheinlich einen großen Unterschied, ob die Person jetzt also älter ist oder jetzt, sag ich mal, so doch so ein hohes Alter hat wie Annes Mutter. Oder ob es eine junge Person ist. Wenn sie überraschend krank wird oder halt ein Unfall oder irgend sowas passiert.
Ja, also ich denke schon. Ich habe nur eine also es gab mehrere Fälle, 2, 3, wo ich erlebt habe, dass ein Kind oder ein Jugendlicher gestorben war. Und von den 3 Fällen war eine Mutter, das ist jetzt ungefähr so am 3. September, wird das 5 Jahre her sein, dass der Sohn mit 29 gestorben ist. Und die wird es nie überwinden. Aber die anderen, die haben eine Größe entwickelt dadurch und sind auf Kinder zu und haben angefangen, Kindern zu helfen und Kindern zu spenden, weil eben das eigene Kind weg war. Und also ich denke schon auch, dass da grundsätzlich eher die Tendenz ist, dass da auch anders mit umgegangen wird als bei uns. Das Problem, das wir jetzt hier haben, da schließe ich mich auch mit ein, ist, dass da Anhaftung ist. Dass durch diese Anhaftung eben das so schwer ist. Dass die Leute, sozialer Druck wahrscheinlich schon auch, dass man das darf man, glaube ich, gar nicht unterschätzen, dass eben, was ich eingangs gesagt hatte, dass da man sozial geächtet ist irgendwie, wenn man nicht entsprechend empfindet, wenn jemand stirbt und wenn man da nicht irgendwie betreten ist oder so. Ne? Also das wissen dann zwar möglicherweise so ein kleiner Kreis der Freunde, aber im Grunde genommen, wenn Familienmitglied stirbt und man ist da nicht betreten, dann ist man ja gefühlskalt oder so. Ne? Gilt man dann ja. Und das ist, glaube ich, eine Sache, wo man sich auch einfach drüber wegsetzen muss. Und sagen kann oder sollte, was oft in den Sutten steht und auch in manchen Jatakas steht, das oder auch in einem Terigata steht, wo wir es schon mal mit Terigatas hatten, dass ein Kind gestorben ist und der Buddha dann zum Beispiel gesagt hat, um welches Kind weinst du jetzt? Irgendwie um das, was jetzt gestorben ist oder um die anderen, die davor gestorben sind. Oder, also da gibt es viele. Da eine Bikuni, die ist auch erleuchtet geworden, nachdem ihr Kind gestorben war und hatte wie hat sie es noch gesagt? Was soll ich drum weinen? Wer ist gekommen? Und er ist gegangen. In der Zwischenzeit war er da. Und das ist sowas von pure Buddha-Lehre. Was soll man da weinen? Weinen tut man, weil da das Attachment ist. Weil man nicht achtsam ist auf da entsteht, ist irgendwas entstanden. Das ist da und dann vergeht es wieder. Ich habe hier gut reden, mir würde das ja genauso gehen. Ich würde ja dann, wenn meine Mama stirbt, wahrscheinlich auch irgendwie heulen oder so. Aber man kann sich das ja trotzdem immer wieder zu Bewusstsein rufen. Das ist die Lehre Buddhas, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Und das ist, die entstehen, die sind da und sie vergehen. Und das kann man entweder einfach betrachten, so wie es ist, oder man kann sich's dramatisch machen. Und es dramatisch machen, müssen wir wissen, das machen wir selbst. Das sind unsere Gefühle, die wir fließen lassen, freilaufen lassen, von denen wir uns beuteln lassen, die wir auch haben wollen, weil wir ja auch sonst denken, wir sind keine guten Kinder. Wenn man da nicht Sorge und Trauer hat, wenn ein Elternteil gestorben ist. Es würde aber reichen, einfach weder Sorge noch Trauer zu haben, sondern da zu sein. Klar bewusst, achtsam, mit Liebe. Das, was die brauchen in dem Moment. Ne? Schätze ich mal. Also, du hattest das kürzlich so gesagt. Ah, du hast dann da bestimmt irgendein Rezept. Und das habe ich überhaupt nicht. Das habe ich nicht. Aber Vergänglichkeit als das zu erkennen, was sie ist, ist schon eine gute Sache. Und ein was ich gut finde, nicht am Tod, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber so in dem Ganzen, dass wir eben vergänglich sind, ne? Das ist ja, wenn man das akzeptiert, glauben muss man es nicht mit der Geburt, die dann nach einem Tod folgt. Aber wenn man das akzeptiert, dass der Buddha gesagt hat, das ist so, das passiert, wenn man nicht aus dem Kreislauf heraustritt, dann entsteht halt wieder eine neue Geburt und durch die neue Geburt entsteht halt wieder Leiden. Neues Sterben. Und wenn man so einen Menschen kennt, weiß, boah, der war ein feiner Kerl oder feine Frau, aber auch nicht immer so, boah, hat schon irgendwie auch einiges auf dem Kerbholz gehabt oder so. Du weißt ja nicht, wo die wiederkommen, ne? Dann hast du manchmal irgendwo da so eine Fliege sitzen und denkst, das mal jemand? Ne? Also, oder irgendein Kind, das irgendwo geboren wird. Ne? Also, bei mir im Kloster sind dann Hunde geboren. Ne? Da überlegst du dann auch. Dieser Hund, der ist aber genauso wie. Also was ich dir da mitgeben möchte, ist Leichtigkeit. Und Vergänglichkeit sehen als ein Ding, was nicht unbedingt schlimm sein muss. Also das Schlimme daran ist unser Anhalten an den Zuständen, wie wir sie gerne haben wollen. Soll ich da noch irgendwo mehr in die Tiefe oder irgendwas noch genauer? Oder ist dir das...
Gibt dir vielleicht noch andere Fragen? Für mich ist das in Ordnung. Ich danke dir.
Die Silla aus Singapur, die hat immer Fragen. Zumindest. Nicht, wenn sie hier ist, aber wenn sie in Singapur ist. Und die hatte jetzt heute eine Frage geschickt. Zwei eigentlich. Also die eine war, wenn man erkennt, dass ein Mensch die Dinge tut, weil er eben Gier, Hass und Verblendung oder Lust in dem Fall hat, ob es dann leichter wird, das zu akzeptieren. Und da war meine Antwort oder ist meine Antwort drauf, ja, das ist dann leichter, das zu akzeptieren, wenn man das begreift, dass wir alle hier in der gleichen Soße sitzen, aus Gier, Hass und Verblendung, dass uns das alle angeht und dass wir da alle mit drin stecken. Und man sieht das bei jemandem und kann dann auch zurückschließen auf sich selbst oder man sieht es bei sich selbst und dann kann man zurückschließen auf jemand anders, dann kann man auch viel leichter Mitleid entwickeln. Und wenn man Mitleid mit jemand hat und weiß, dass der jetzt gerade nur so krass drauf ist, weil da die Hass zum Beispiel zu stark ist und dass das eigentlich ganz, ganz großes Leiden ist, in dem dieser Mensch da steckt, dann kann man mehr Mitleid, kann man besser, leichter Mitleid entwickeln. Und wenn man dann mal Mitleid hat, dann kann man auch das besser akzeptieren, dass die Sachen so sind. Da ist dann auch gar nicht mehr, da braucht man sich nicht mehr so gegen auflehnen, dass diese Menschen so sind, sondern die stecken halt auch in der Gier-Hass-Verblendung-Suppe. Was hattest du da für einen Gedanken?
Ja, das ist... ich habe dann schon auch den Anspruch, wenn das Menschen sind, die mir nahestehen, denen irgendwie helfen zu wollen.
Ja.
Ich weiß schon, dass ich bei mir anfangen muss, aber es ist schwierig.
Ja, also einer meiner Lehrer in Thailand, der würde dann sagen, ja, Hast du denn auch wollen, wollen, wollen notiert, ne? So lange, bis es vorbei ist. Und da gibt es natürlich verschiedene Arten, damit umzugehen. Aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass dieses Ich will denen helfen, was da alles mit verbunden ist im Prinzip. Ne? Da ist ja eine große, da ist ja ganz viel Nicht-Akzeptieren der Dinge so, wie sie sind. Also, du siehst es und du findest es falsch. Oder du magst es nicht. Gut. Ist ja oft so. Dann kann man entweder mal tief durchatmen und versuchen, das zu akzeptieren. Oder, was normalerweise passiert, man will das dann ändern, weil man denkt, man weiß es besser. Und alleine da ist so viel Ignoranz und nicht Hass, das möchte ich nicht sagen. Ill will.
Aversion.
Was für?
Aversion.
Das ist ja auch Englisch.
Ja.
Ablehnung, ganz genau. Drin. Man akzeptiert es ja nicht so, wie die sind. Ja? Die mit Liebe zu überschütten, weil sie leiden, weil sie so sind, das wäre die größere Hilfe. Anstatt es, ich will es so, wie ich das will. Natürlich ist das bei kleinen Kindern zum Beispiel, muss man schon auch mal Grenzen setzen. Und das auch bei älteren Leuten, die so altersstarr sind, verfallen sind oder sowas, muss man das wahrscheinlich auch. Da kann vielleicht die Inge viel mehr dazu zu sagen, weil die mit älteren Menschen auch viel mehr umgeht. Ne? Aber Grenzen setzen heißt noch lange nicht, dass man aufhört, die mit Liebe zu überschütten und sie so sein lässt, wie sie sind. Da macht man Grenzen setzen, heißt einfach, dass man die Sachen an sich abfließen lässt. Wie von so einem Lotusblatt. Das, da hält auch kein Wassertropfen dran. Ne? Andere Blätter. Hier in Deutschland sicher auch irgendwelche Blätter. Aber eben, wenn Regentropfen auf irgendein Blatt fallen und die perlen dann einfach ab, das hält nicht. Ne? Du musst es nicht persönlich nehmen. Weil so ein älterer Mensch, insbesondere wenn da schon der Altersstarrsinn eingesetzt hat, der macht es nicht persönlich. Der macht es auch nicht, um irgendjemanden zu ärgern. Der macht, weil da ein Leben lang Leidhaftigkeit war und sie diese Leidhaftigkeit sich so manifestiert und so etabliert hat, dass jetzt da kein anderer Weg mehr raus ist. Und das ändern zu wollen, schafft dann, indem der es ändern will, großes Leid.
Weil wir ja selber auch eben in Gier, Hass und Unwissenheit stecken.
Wollen ja.
Und das ja ändern.
Ja.
Und bilden uns ein, wir wüssten es besser.
Und das ist die westliche Krankheit, ne? Wirklich, dieses Besserwissen. Du wolltest aber noch was sagen.
Ich?
Ja, nee. Oder nicht, weil du die Hände so hältst, hab ich gedacht.
Nee, das war jetzt, ich denke gerade drüber nach, was Nelly gesagt hat.
Mhm.
So eine ähnliche Frage bei dem Besuch von Antanam in Motodaya.
der hat doch als Antwort gegeben. Wenn man selber nicht schwimmen kann, kann man ja nicht jemanden rausziehen aus dem Wasser, der ertrinkt.
Am Samstag oder am
Dienstag. Wenn man selber im Sumpf steckt, kann man den anderen aus dem Sumpf nicht ziehen. Das finde ich so super.
Außer Münchhausen. Den nehme ich ja auch gerne mal als Beispiel, was wir machen für Viria. Die Rahel hatte irgendwas, ne?
Ja, wie gehst du damit um, wenn du mit jemandem konfrontiert bist, der jetzt gern so die Ablehnung nach außen projiziert, also die Politiker und die Wirtschaft, und ich gebe mir da Mühe, mit Mitgefühl und Meta darauf einzugehen. Der will dann aber ganz stark eine Reaktion von mir. Mhm. Also richtig, findest du das etwa gut? Oder wo ich dann da stehe, ja, wie hast du mir einen Tipp, wie ich mit so jemandem heilsam umgehen kann? Weil dann komme ich wieder in diese Belehrerrolle rein. Und dann geht das wieder und schon sind wir in diese Gegend.
Also die größte Schwierigkeit da dran ist ja, erstmal nicht selber da reinzufallen, ne? Dann mit einzustimmen. Das passiert ja unheimlich schnell, ne? So von Elvira war heute da und da wären wir fast auch in so einen Moment gekommen, ne? Wo man dann wieder die große Weltpolitik so bewegt hat. Aber da war Achtsamkeit. Und ich habe das gemerkt, wir alle drei saßen da an dem Tisch und es steuerte so in die Richtung eben der großen Weltpolitik. Ne? Und Elvira war dann die Erste, die dann auch gesagt hat, Anni, machen wir jetzt nicht, jetzt kommen wir da wieder mit diesen weltlichen Themen. Also da gehört als erstes Mittel, um damit umzugehen, ist die Achtsamkeit zu sehen, wie gefährdet bin ich da, und dann einschreiten zu können durch diese Achtsamkeit. Und dann, wenn du das gesehen hast, achtsam bleiben, damit du dann eben nicht im zweiten, dritten Schritt, wenn der nicht aufhört, und also das mit Mitgefühl ist schon, denke ich, das Beste, was man machen kann. Ne? Also manchmal kann man auch freundlich lächeln und sagen, ich muss mal eben... Und also die Freundlichkeit nicht zu verlieren und da gar keinen Kommentar zuzugeben, finde ich eigentlich das Wichtigste. Also wirklich kommentarlos bleiben. Und auch immer wieder, wenn diese Person immer wieder kommt, auch immer wieder kommentarlos zu bleiben. Das ist deine einzige Chance, dass dieser Mensch irgendwann nicht mehr zu dir kommt. Ja, weil die Bestätigung kommt ja nicht. Die gewollte. Oder?
Ja, es ist nicht ganz so einfach. Sie ist mein großer Bruder.
Oha. Ja. Ja gut, der soll ja kommen.
Also das ist mein großer Prüfer, ob ich erleuchtet bin oder nicht.
Scheint, ja. Ja.
Und vor allem eben so, der kann 2 Stunden lang referieren, kriegt das gut hin, keinen Kommentar abzugeben, aber das stresst ihn dann, dass ich nicht seine Position beziehe.
Mhm.
Und dann versucht er wirklich auch eben aus mir quasi jetzt beziehgefällig stand. Also ja, das ist eben.
Ja, aber ein Standpunkt könnte zum Beispiel auch sein, du bist mein Bruder, ich liebe dich bedingungslos. Und wenn du Blödsinn machst, dann schreite ich ein, um dich da von diesem Blödsinn abzuhalten. Aber solange du wirst ihm das ja jetzt noch nicht ausreden können, ne? Dass er und zur Heilsamkeit und Politik aufgeben und so. Das ist vielleicht auch gar nicht dran im Moment. Ne? Vielleicht, wenn du dann irgendwann mal in Roben bist und immer mit diesem mit dem heiligen Lächeln auf den Lippen oder so, merkt er dann, dass das vielleicht auch gar nicht, dass es auch andere Themen gibt. Ne? Aber das ist da draußen die Welt. So wird da zu, ich glaube mittlerweile zu 80% oder so wird so geredet. Ne? Das geht da so. Oder?
Ja, ich glaube, es geht auch manchmal um was anderes. Ich kenne das auch aus der Familie. Mein Gefühl ist manchmal, es geht um Kontakt in dem Moment, anhand von dem Thema. Wenn man ein gemeinsames Thema hat, wo man draufhauen kann, hat man Nähe. Oder entwickelt man Nähe.
Ja. Aber da muss man die halt die Nähe eben durch andere Sachen über nicht überbrücken, sondern herstellen.
Ja, viele verstehen ja zum Beispiel, wie kann man denn keinen Standpunkt haben? Man muss sich doch wehren. Da, was da passiert in der Politik, das ist ja nicht in Ordnung. Und du sitzt da passiv da. Wir müssen erkennen, sagen sie. Und ja, was machen die Buddhisten? Die machen nichts, die schauen zu.
Wenn die wüssten, wie schwer das ist. Also, für mich ist es unheimlich schwer, da auch keinen Standpunkt zu beziehen. Ne? War früher schon ein politischer Mensch, ne? So als Jugendliche. Immer. Na so jetzt nicht mehr, so gar nicht mehr. Ne? Also und für mich ist wirklich das Einzige, das mit einer der Brahma-Viharas zu ersetzen. Weil ich kann nicht nichts tun, das kann ich nicht. Also dieser komplette Gleichmut, den so ein Buddha oder so ein Arahant hat, den kann ich nicht. Naja, nur warte mal ab. Ne? Aber die Brahma-Viharas, die wir ja versuchen sowieso ständig zu kultivieren, die ja unser als Buddhisten eigentlich unser tägliches Handwerkszeug sind, mit dem wir umgehen, da kann man was mit tun. Das ist aber ja, das Einzige, was mir da wirklich einfällt.
Schon sehr viel.
Ja?
Und wie macht man das aktiv in so einer Situation?
Achtsamkeit. Also ich lese ja jetzt, ich gebe es ja zu, auch immer noch Zeitung, ne? Im Internet. Da habe ich so ein App oder so, ne? Und da kann ich dann so die Artikel durchscrollen. Zu 90% lese ich das nicht. Aber manchmal tippe ich dann eben doch ein an, über so Trump oder so. Ne? Und dann merke ich, also das ist ja, dass ich da drauf tippe, ist ja schon die erste Unachtsamkeit. Ne? Ne, oder die 25. Weil ich müsste eigentlich gar nicht das Handy anhaben und da drauf gucken.
Ja, ne? Kannst du ja auch angucken und dann das üben.
Könnte ich. Selbstverständlich, das könnte man. Ich versuche jetzt mal das Beispiel, weil, also ich sehe das und ich denke, oh, ne, ungefähr sowas. Und dann hast du natürlich die Achtsamkeit völlig verloren. Ne? Und da müsste eigentlich viel früher bei dem Aufmachen des Artikels müsste schon Bauchatmung, damit man gleich schon mal geerdet ist.
Aber wenn man merkt, dann bin ich wieder achtsam, sonst würde ich es nicht merken.
Ja, schon.
Das wird ja schon mal, das setzt schon mal einen Punkt.
Ja, aber ich will ja oder man will ja dann auch weiter damit machen. Da kommt es ja dann zu so einer Sensationslust auch. Ne? Man will ja das ganze Debakel dann wissen. Ne? Und da können dann Momente der Achtsamkeit auftauchen, dass man immer wieder merkt, zum Beispiel sowas, dass man sich an den Kopf schlägt oder dass man denkt, kann doch nicht sein oder solche Sachen. Ne? Das sind Momente der Achtsamkeit. Aber wenn du achtsam im Sinne der buddhistischen Praxis bist, dann siehst du das, sagst, benennst es zum Beispiel als, oder erkennst es, musst es ja nicht unbedingt benennen, erkennst es als unheilsame Handlung und lässt bei sich selbst, erkennt es bei sich selbst als unheilsame Handlung, dass man es liest, dass man es lesen will und dass man sich auch noch drüber aufregt und tut das Ding weg. Das wäre das Optimale. Und alles andere kann man dann eben in seinem Herzen die Sensationslust beobachten, das Wissen wollen, das Teilhaben wollen, das den Ärger, das sind ja auch alles Sachen, die, wenn man die gewöhnt war und man gibt die dann auf, weil man nicht mehr politisch sein kann, weil man in Roben ist, dann fehlt einem das ja mitunter auch. Ne? Und dann kann man dann so klein und achtsam und dann merkst du, wie man diese Sachen wirklich will. Wie man sich über so eine Politik aufregen will. Das braucht man eigentlich nicht wirklich, aber dieses Wollen da dran. Und das kriegst du nur durch Achtsamkeit. Wirklich.
Man kann es aber auch angucken und die Situation bedauern. Man sieht es einfach so. Überall ist es so.
Ja, das ist das Großartige, was ich auch versuche. Ne? Also, dass ich dann so einen Artikel über Trump lese und also keine einzige Regung der Aversion oder sowas.
Man kann ja beide hin und her rufen.
Ja, also ich kann dann schon auch sagen, ja gut, jetzt war hier große Aversion. Jetzt hab mal wieder ein bisschen lebende Güte, ne? Oder jetzt hab Mitgefühl oder sowas. Das ist auch ein Trainingsfeld. Und es ist auch nicht ganz blöd, sich das alles anzugucken.
Gar nicht zu verwerfen, wenn man dann in diesen alten Spielen drin ist, nur dass man es dann halt merkt und dann wieder sich zurücknehmen kann. Ich finde, das ist überhaupt nicht verwerflich, Hauptsache man merkt es. Wo bin ich denn gerade?
Nee, verwerflich ist das nicht.
Also ich brauche das Ding nicht unbedingt ausmachen. Nur wenn ich natürlich dann da weitermache, dann kann ich schon sehen, dass das natürlich, wenn ich es nicht stoppe, mental stoppe. Ich muss dann immer im Finger. Weil der Finger hilft mir ja nichts, wenn ich dann nachher drüber nachdenke.
Ja, Albert, da muss aber deine Praxis schon sehr etabliert sein. Da muss schon sehr weit sein, um das zu erkennen. Denn die Gefahr ist so groß am Anfang. Sofort dem aus Gewohnheit. Weil die diese Energie, der Geist will das ja. Das,
das zieht einen schon ein bisschen sehr. Das ist beides da, das ist klar.
Aber warum will man den Artikel unter dem
Leben? Weil es eine Art von Leben ist, eine Art von Energie, die wir früher ausgelebt haben. Und wie Venerable Palagnani auch richtig sagt, uns fehlt dann, dass man das nicht macht. Also womit ersetzt du es dann, wenn du diese Freude durch die Heavenly Abodes wiederkriegst? Okay, schön, aber es klappt auch nicht bei jedem.
Und nicht oder nicht immer.
Ja, und es ist ja der Verurteilungstrip von dem, was da zu sehen ist. Das wird ja verurteilt. Und wenn ich das verurteilen kann, bin ich der Bessere, weil ich weiß ja, dass es schlecht ist. Das hängt dann auch mit drin.
Und so politische Engagements sind nicht in der Liste der heilsamen Handlungen und Redensweisen. Also ja, ist eben so, ne? Weil Politik will auch immer was verändern oder was machen, und wir sollen ja als zumindest die in Roben mit dem zufrieden sein, was ist.
Da fällt mir so der Beispiel ein, mit der Gewerkschaft und Verdi oder so, dass die sagen, ja, aber du profitierst doch von mehr Gehalt, wenn wir jetzt die Tarifstufe um einiges erhöhen lassen können, durch Demonstrationen, Verhandlungen und so.
Also, ich finde nicht, dass irgendwas gegen Demonstrationen spricht. Ne? Wenn man in der Lage wäre, den Zorn daraus zu nehmen.
Aber man kämpft ja auch für die Sachen. Also die Gewerkschaft kämpft ja für mein, weil sie sagen, ja gut, wir sind so schlecht bezahlt in sozialen Einrichtungen.
Das ist ja auch nicht gut. Ja. Also der Kampf ist nicht das Schlimme. Der Zorn in dem Kampf, der macht, wenn ich erleuchtet werden will, ist das auch ein Kampf. Wenn ich da aber jetzt verbissen, ich will, dann ist da eine Aggression drin, die das unmöglich macht. Ne? Und da, also das Kämpfen als solches mit sich oder mit für etwas Besseres, das ist nicht das Schlimme. Aber vegan sein ist ja nicht schlimm, ist ja toll im Prinzip. Ne? Aber wenn jemand ein militanter Veganer wird und andere zwingt oder militante Tierbefreier oder sowas, dann ist es aus dem Gleichgewicht geraten. Ne? Und das ist genau das, der Punkt, der schwierig ist.
Wobei kämpfen ist für mich schon, also dafür eintreten ist, würde ich eher benutzen. Kämpfen ist immer mit diesem verbunden für mich. Aber das ist jetzt eine Frage des Wortes.
Ja, da könnten wir uns jetzt über die Wortwahl streiten.
Aber weil du vorher gesagt hast, die suchen Nähe, die suchen die Bestätigung. Nähe ist eine Herzensqualität und nicht die Bestätigung. Ich bin der gleichen Meinung. Das wird recht dann verwechselt.
Nö, ist egal. Ich kann auch weiter vorne sitzen. So. Ja.
Ich habe mal gehört, wenn man praktisch, wenn die Leute gut praktizieren und wenn ein bisschen, also besser, und dann, ich weiß nicht, wie man ausdrücken, die liebt selber mehr als andere, also selber liebt mehr als andere. Weiß ich nicht, ob du verstehst. Aber ich finde das ein bisschen egoistisch. Also.
Sich genauso wie andere.
Ja, also selber, selber lieb mehr als andere. Also, mehr. Also wenn man gut praktiziert.
Ja.
Ja, also verstehe ich nicht so ganz. Und ich finde das auch ein bisschen egoistisch.
Bin mir nicht sicher, ob ich die Frage jetzt ganz verstehe. Also jemand praktiziert zum Beispiel liebende Güte. Oder was?
Alles, also wenn man praktiziert, so wie Buddha, alles, also
Meditation, allgemein.
Oder praktiziert so alles.
Und dadurch entwickelt man
besser, und dann ist der erste, wo der Erkenntnis, dass wir selber lieben mehr als andere. Also.
Und das, ob das dann egoistisch?
Ja, ob der richtige Weg ist, oder ist es?
Also, im Gotami Sutta, was auch da in dem Buch steht, da fragt die Mutter vom, die Stiefmutter vom Buddha, den Buddha, gib uns eine Anweisung, was man machen kann, damit wir praktizieren können, was uns dabei hilft. Und dann sagt er, alles das, also sie fragt, gib uns das Dhamma. Und dann sagt er, alles das, was dich beruhigt, was Abwendung, was die, was sind das noch alles für Sachen? Die Stille, was die meditativen Versenkungen und was die Qualitäten des Herzens vergrößert und bestärkt, das ist das gute Dhamma. Oder das ist der Weg des Dhammas. Und alles, was das vermindert, das ist nicht der richtige Weg des Dhamma. Das heißt, man hat da schon so ein bisschen die Möglichkeit, das zu checken in sich selbst, ob man richtig praktiziert. Wenn zum Beispiel Liebe dann in dir zunimmt, dann ist das wahrscheinlich eine gute Praxis, dann bist du wahrscheinlich auf dem richtigen Weg. Es kann natürlich sein, dass die Selbstliebe auf eine Art und Weise zunimmt, die dann auch irgendwann unheilsam wird. Da hätte man es dann eher Vipassana, Einsichtsverblendungen oder sowas. Wo man, ja, Herzenstrübung, da denkt man mal, hätte schon total was erreicht und wäre jetzt schon so eine tolle Wurst und hätte wahnsinnig viel liebende Güte und alles Mögliche. Und schlussendlich ist es aber gar nicht so. Schlussendlich ist es Egoismus. Und das Problem daran ist, dass man es nicht selbst erkennt. Also diese Dinge sind sehr gefährlich. Aber wenn wenn du spürst in deinem Herzen, ich kann andere mehr lieben, andere können mich mehr lieben und meine Liebe für alles, inklusive ein selbst, ist größer geworden, dann denke ich mal, ist man da ziemlich auf der sicheren Seite mit der Praxis.
Da kann man sagen, so, wenn wir selber viele lieben, aber der andere auch kann viel lieben. Also größer.
Ja, also wenn du jetzt denkst, boah, was hab ich ein Metter, ne? Was hab ich liebende Güte? Und andere drehen sich um und da, die kommen wieder. Dann stimmt wahrscheinlich mit deiner liebenden Güte irgendwas nicht. Dann bist du vielleicht eben, dann ist das vielleicht eine Sache, die falsch ankommt bei anderen, ne? Die als Arroganz ankommt bei anderen, ne?
Und was ist das Herz, oder ich weiß nicht, was die auch dort ist, das Herz oder das Wertvolle ist von damals, wenn man praktiziert, so sagen, man sieht so wie ein Baum, das gibt ein Schale und innen drin, wo wertvoll ist.
Mhm.
Und bei Dharma, was ist das so sehr wertvoll? Also, oder das Herz, weiß ich nicht.
Du kannst Fragen stellen. Die habe ich jetzt verstanden, aber. Aber ja, also. Als der Buddha, kurz nachdem er erleuchtet wurde, hat er ja den fünf Asketen den Dhamma beigebracht, das Dhammacakkappavattana und das Anattalankhana Sutta gelehrt. Und die sind dann schwuppdiwupp alle erleuchtet geworden. Und dann ist der Asaji abgegangen. Und das hat der Sariputta, der war da noch nicht der Venerable Sariputta, sondern der junge Mann, der auf der Suche nach einem geeigneten spirituellen Lehrer war, der hat den Asaji gesehen und der hat den gefragt, wer ist denn, also der ist ihm länger nachgefolgt und als er sich dann hingesetzt hatte zum Essen, hat er ihn dann gefragt, wer ist dein Lehrer und was lehrt der? Weil der so beeindruckt war, wie der Asaji sich verhalten hat. Und dann der Sariputta, der wollte in dem Moment genau das, der wollte das Herz von Buddhas Lehre, wollte der wissen. Er hat gefragt, der Asaji sagte, ich bin noch nicht so lange in der Lehre, ich weiß es nicht. So genau. Aber, dann sagt der Sariputta, dann sag mir wenigstens irgendwas, so in Kürze. Und dann hat der Asaji dem gesagt, diese Kurzformel, wenn dies ist, ist jenes. Also im Prinzip die Kurzformel von der bedingten Entstehung. Und das ist tatsächlich diese bedingte Entstehung. Das ist schon, glaube ich, so.
Also mir wären jetzt die vier edlen Wahrheiten eingefallen.
Ja.
Also als Kurzform finde ich die bedingte Entstehung also ziemlich lang.
Ja, nee, die Kurzform ist, wenn dies ist, ist das, wenn dies entsteht, entsteht das, wenn dies nicht ist, entsteht das nicht, wenn dies nicht entsteht, entsteht das nicht. Das ist die Kurzform. Und
sondern es gibt so wie Pflanze. Wenn man Pflanze kommt, dann fruchtbar Rauch. Also kann nicht vom allein Rauch kommen. Ich weiß nicht.
Ja, ihr, also ich verstehe es so, ihr, das ist ein Emanzipationsprozess. Ich habe es in der Hand, auch ein Stück zu entscheiden, ne? Dinge entstehen. Wenn ich mich gut verhalte mit dem anderen Gegenüber, kommt auch was Gutes zurück. Und das ganz einfach. Ja. So habe ich es verstanden.
Ich finde, in der für edlen Wahrheiten ist die bedingte Entstehung ganz stark.
Die kann man nicht trennen.
Ja, das ist wahr.
Und vier edlen Wahrheiten, achtfacher edler Pfad und bedingte Entstehung sind eigentlich in allen Traditionen, egal wie unterschiedlich die auch sonst sind, sind diese Dinge immer gleich. Ich denke aber, dass egal was das Herz ist, wenn wir das Herz noch nicht sehen können, dann kann man auch schon mal andere Sachen, wie jetzt eben die Brahma-Viharas oder die Paramis oder solche Sachen praktizieren, ne? Dann darauf zu beharren, ich will nur das Herz von Buddhas Lehre erkennen oder so. Das ist vielleicht für uns immer im Moment ein bisschen schwierig. Nur so ein Gedanke. Haben wir noch Fragen?
Ich habe noch eine ganz kurze Frage. Aber ich weiß nicht, ist es jetzt am Ende?
Schauen wir mal.
Weißt du, wer morgen im Endspiel steht?
Nee, das weiß ich nicht.
Okay.
Kroatien, Frankreich müsste sein. England ist raus.
Ich wollte es nicht vertiefen, nur als Info.
Ja. Ja, andere Frage. Was ist jetzt da das Dhamma dabei?
Mit Freude.
Oder die Schadenfreude. Die spielt da immer mit. Du musst dich nur die Verlierer anschauen. Das ist
frei, ja.
Ja, Gewinn und Verlust.
Dass ich mich für weltlichen Dhammas.
Bringt immer Euphorie und Leid.
Dass das immer nicht existiert. Dass das immer oder immer nicht existiert in dieser Welt. Dass immer jemand gewinnt oder immer jemand verliert und so. Das ist das Dhamma auch so.
Ja, aber das ist auch eine Entstehung.
Ja, also guck mal, so in so einer Fußballfrage haben wir sogar die bedingte Entstehung drin. Ne? Wer hätte das gedacht?
Jetzt guckt er morgen das Endspiel, oder?
was weiß ich.
Ich gucke es gar nicht, ich bin ja im Zug. Aber es hat mich einfach interessiert, weil ich die ganze Woche ja, also ich habe die vorher auch nicht geguckt, aber mich interessiert dann trotzdem, wer so.
Also die Frage ist doch, was war, als die Deutschen ausgeschieden waren?
Ja, aber jetzt nicht.
Doch, das ist damals. Bei mir war es eine gewisse Schadenfreude und dann auch froh sein, dass in der Nacht kein permanenter Autokorso durch Buchloe fährt. Und zwar nicht nur eine halbe Stunde. Wenn die gewonnen haben, dann sind die nämlich die ganze Nacht fahren.
Also, das, also ich habe nicht froh, viel.
Dass, ich war froh, dass sie ausgeschieden sind. Ja. Auf
ich habe nicht viel, ich hab nicht viel gesehen im Internet über die Weltmeisterschaft, aber einen Kommentar hab ich gesehen. Als die Deutschen raus waren, jetzt Autokorso, aber rückwärts. Und in Mexiko, als die gewonnen haben, gab es ein Erdbeben.
Als die Mexikaner gewonnen haben?
Ja. Weil man simultan zum Gewinnmoment, zum Spielende. Das haben sie gesagt, dass es, also wissenschaftlich haben sie halt geforscht, was das, wie das zustande gekommen sein kann. Sie haben gesagt, weil die Mexikaner alle auf im selben Moment gesprungen sind. Und das Dhamma dabei, weil wenn Buddhas erleuchtet werden oder sterben, dann bebt die Erde. Und dann habe ich mir überlegt, da müssen ja wohl die Devas alle gesprungen sein. Vor Freude oder vor. Ja. Ja.
Ich habe die Woche noch was Schönes gesehen, also allerdings auch im Laptop, und da ging es um Fotografieren. Ne? Und da fragte man einen Fotografen, was ihn, wunderschöne Bilder, also aber so wahrheitsgetreue Bilder, also nicht geschönte Bilder, also so wahrhaftige Bilder, und dann fragte man ihn, was ihn so fasziniert am Fotografieren. Und dann sagte er, man findet es so toll, die Distanz zur Aufnahme. Also du guckst dir ein Bild an von vor 40 Jahren, also die Distanz zu dem, wo du das Foto geknipst hast, wenn du die in Relation setzt zu dem, wann dein Zeitpunkt ist und du stirbst. Und das war so irre, weil wenn du nämlich jetzt sagst, ich gucke heute ein Bild an, wo ich 40 Jahre jünger bin, kann ich gucken, wie lang ist es denn noch, bis ich wahrscheinlich sterbe. Mhm. Ja?
Mhm. Also ja, jetzt verstehe ich.
Die Aussagen waren großartig.
Das ja? Kann man noch nicht gucken. Da weiß man nicht, wann ich sterbe. Ja, kann jeden Moment sterben und das Foto ist 60 Jahre alt.
Ja, ja, eben.
Also ich verstehe die Logik nicht.
Die Distanz zum Foto, wann es gemacht wurde, wird immer größer, und die Distanz aber zu deinem vermeintlichen Tod ist doch höchstwahrscheinlich. Ja, dann denken wir jetzt eben anders. Ich fand die Aussage toll. Also nicht nur ich.
Wenn ich meine Kinderbilder anschaue, dann denke ich, das war ein ganz anderer. Der da drin ist.
Ja, das das ist ja vor 60 Jahren gewesen. Oder?
So alt bin ich doch noch nicht.
Naja, okay. Ja, dann hast du
also ich muss dann 55, dann kann man 55? Mit Kindern wieder reden. Ja.
Und jetzt denkst du dir, dass du möglicherweise noch 55 Jahre lebst. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein.
Ja,
also die Distanz ist meistens ja kleiner zu dem, wo du ablebst, wie zu dem, wann die Aufnahme gemacht wurde, die du dir jetzt nach einer langen Zeit einfach anguckst. Du guckst dir ja nicht ein Foto an, wo du gestern gemacht worden bist.
Das vermute ich schon auch, das sind dann nochmal 60 Jahre.
Also es geht um dieses Bewusstsein, dass du gar nicht mehr so viel, wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit hast und lebst, ja, wie wann zum Beispiel die Aufnahme als Kind, Jugendlicher oder wo du dich halt jetzt besonders toll gefunden hast. Ja.
Das ist eine Einsicht in die Vergänglichkeit. Ja. Schöne.
Aber Sariputta und Moggallana sind auch bald 120 geworden, oder?
Ach du weh, ja, von denen früher viele, ja. Also Mahapajapati soll auch 120.
Da müssen wir morgen sein, das ist das Entscheidende. Ohne, dass ich
davon dran bin. Ja, Albert, du bist so.
Im Prinzip ist es atembetrachtend. Jeden Bruchteil rum. Und dann kommt vielleicht noch mal so ein kleiner Atemmoment, ohne dass jetzt auf den ganzen Ein- und Ausatmen, sondern es ist immer rum.
Albert, wir werden dich
vermissen. Immerhin. Wenigstens die Inge.
Oder wir werden denken, wenn eine Fliege steht.
Dann hole ich dir den Fliegenpatscher. Oder das Käferbett. Zum Einfangen.
Ja. Nachdem wir dann also auch Fußball und andere Themen gestreift haben, würde ich sagen, es ist auch jetzt gleich 9 Uhr.
Ich bin niemals geboten.
Ich wünsche euch einen schönen Abend.